ARD. Seepferdchen sind tatsächlich der langsamste Fisch der Welt. Oh. Sie schaffen gerade mal 1,5 Meter in der Stunde.
Oh, mein
Gott. Und jetzt hör zu, warum müssen sie die ganze Zeit so viel fressen? Weil sie keinen Magen haben.
Ach,
deswegen
nein.
Müssten sie können nichts irgendwie, sie müssen konstant fressen, damit da irgendwas im Verdauungsapparat ist und damit da Energie rausgezogen werden kann. Also Seepferdchen, Weirdheitsskala würde ihm auf jeden Fall 40 Punkte geben.
Ja, ich würde sogar 43, 42, 43, aber ja, auf jeden Fall.
Weird Animals.
Herzlich willkommen zu Weird Animals mit den Sonderausgaben Queere Tiere, die wir im Moment haben. Das ist die dritte Folge. Alle guten Dinge sind ganz viele, aber in dem Fall alle guten Dinge sind drei. Wir haben drei spezielle Folgen. Mein Name ist Therese Hosser, Kabarettistin und Tierärztin, und ich bin wie immer da mit dem wundervollen Robinger Schnögelrögel.
Wow! Biodiversitäts-Content-Creator, Berliner Schnauze, Preisträger.
Wirklich ein Berliner Schnauze, aber nämlich durch und durch.
Aber das ist auch gut, nehme ich als Kompliment.
Ja, ich finde es auch sehr sympathisch.
Ja.
Ja, und wir sprechen hier jede Woche über Tiere und über weirde Tiere, und jetzt sprechen wir im Moment über queere Tiere. Und ich darf heute ein queeres Tier mitnehmen, beziehungsweise die Frage in den Raum stellen, ob das Seepferdchen Queerbaiting betreibt.
Mm.
Das Seepferdchen wird oft als Vorbild aller Väter genommen, weil bei den Seepferdchen ja dieser besondere Teil der Fortpflanzung ist, wo das Männchen, also das samenspendende Tier, die Brut austrägt. Und das will ich ein bisschen in Frage stellen, weil dadurch, finde ich, passiert etwas, was oft passiert bei Männern, die the bare minimum machen. Es wird sehr hoch gelobt.
So,
Und durch seinen nicht klassischen heterosexuellen Entwurf betreibt es Queerbaiting. Vielleicht ganz kurz zu Queerbaiting. Ich habe vorher mit Robin schon drüber Quatsch. Queerbaiting ist eine Marketingtechnik für Fiktion und Unterhaltung, bei der die Autorinnen gleichgeschlechtliche Romanzen oder andere LGBTQI+-Bezugnahmen andeuten, aber nicht darstellen. Queerbaiting wird aber oft auch Popmusikerinnen vorgeworfen, wenn sie beispielsweise eine andere Künstlerin küssen, also wenn sich zwei Frauen küssen auf der Bühne. Bei Madonna und Britney Spears hat sie damals einen Auftritt gegeben bei den MTV Awards. Also es wird ein bisschen, bei Queerbaiting spricht man davon, okay, die deuten irgendwie eine Homosexualität an.
Jetzt habe
ich
es verstanden,
oder?
Bei Instagram ist bei mir manchmal, bekomme ich irgendwelche sportlichen Typen in meinen Feed gespült, so, die dann total Fitness machen und Feuerwehrmänner sind.
Ja.
Und dann halt, weiß ich nicht, so ein bisschen antäuschen, dass sie ja auch was mit Männern haben. Aber das machen sie halt nie. Und da steht auch immer Queerbaiting oder Gaybaiting oder und so weiter. Jetzt habe ich es verstanden.
Ja, und wie, also du würdest dich ja selbst als queere Person bezeichnen, oder Robin? Ja, und wie stehst du denn dazu? Weil ich kann schwer was sagen dazu, weil ich habe mir dann, ich meine, wir sind halt eh beim Seepferdchen, vielleicht klären wir die Frage am Ende, inwieweit das Seepferdchen Queerbaiting betreibt und inwieweit Queerbaiting problematisch ist. Gibt es Heterobaiting etc.
Gibt's auch.
Du darfst nicht jetzt gleich alles vorwegnehmen. Beim Seepferdchen heute. Wirklich faszinierendes Tier. Zählt tatsächlich zu den Fischen, aber bevor wir näher drauf eingehen, eröffnen wir einfach jetzt ganz offiziell den Steckbrief vom Seepferdchen.
Zählt zu den Fischen, da bin ich gerade kurz drüber gestolpert, aber natürlich.
Crazy, oder? Das Seepferdchen zählt einfach zu den Knochenfischen. zu den Knochenfischen. Und ihr habt dann noch ein paar Fun Facts. Wenn ihr wissen wollt, wie ein Seepferdchen ausschaut, könnt ihr wie immer auf unser Cover schauen. Da ist ein Mugshot von einem Seepferdchen. Grundsätzlich würde ich so bezeichnen, es hat so einen Pferdekopf. Und dann passiert was Eigenartiges, was Wurmartiges mit dem Körper. Und es ist wirklich, es steht so aufrecht im Wasser oder auch verkehrt herum, aber es schaut wirklich nicht aus wie ein klassischer Fisch, weil ein klassischer Fisch ist ja mehr so an die Strömung angepasst.
Ja.
Und ein Seepferdchen steht wirklich so im Wasser. Und in Farben gibt es wirklich alle möglichen Farben. Es gibt auch ganz, ganz viele unterschiedliche Arten in unterschiedlichsten Größen. Aber da haben wir von Schwarz, Braun, Blau, Gelb, Rot, haben wir wirklich alle Farben dabei.
Geil.
Ja, urschön.
Schön, ja.
Und um ganz kurz auf die offizielle Bezeichnung zu gehen. Hippocampus ist der gescheite Name.
Hippocampus?
Ja, sagt er das was,
das
Hippocampus?
Sagt mir was, ist das nicht ein Gehirnareal, Hippocampus?
Genau, es ist eigentlich Hippocampus, also es wurde ein Gehirnareal entdeckt, der Hippocampus und da schaut es eben aus wie der Schwanz des Seepferdchens. Deswegen wurde das nach dem Seepferdchen benannt. Also diese Struktur im Hirn, die ist vor allem für Erinnerung zuständig. Ah. Die ermöglicht das Erinnern. Mhm. Ja, wie schon gesagt, das Seepferdchen gibt es in unterschiedlichsten Größen. Also es gibt in der Nordsee Arten, die werden bis zu 15 und 20 Zentimeter groß. Und dann gibt es Zwergseepferdchen, die nur bis zu 2 Zentimeter groß werden. Also das ist wirklich, da haben wir alles dabei. Süß. Ich hätte so gerne das Seepferdchen. Das ist immer das Problem, wenn ihr mich mit einem Tier zu viel beschäftigt, dann will ich es besitzen. Ja. Ein wirklich ganz schlechtes Beispiel.
Ich hätte auch so gerne Elefanten, aber das ist schwer in Berlin.
Und dementsprechend ist das Gewicht natürlich bei den Seepferdchen ganz, ganz unterschiedlich. In so einer Hand passt das Seepferdchen meistens rein, aber halt da sind alle Größen dabei. Die langschnäuzigen Seepferdchen, die wiegen ca. 15 Gramm. Aber wie gesagt, wir haben da zwischen 2 Zentimetern und 35 Zentimetern, also das ist die größte Seepferdchenart.
35 Zentimeter hast du gerade gesagt?
Ja, die größte. Okay. Die wird so, das ist echt crazy. Boah, aber bei Chamäleons gibt es das ja auch. Da gibt es diese Riesen-Chamäleons und dann diese winzig kleinen Chamäleons. Verbreitung wird später auch nochmal spannend, weil da Deutschland tatsächlich auch betroffen ist oder glücklich betroffen ist, möchte man fast sagen. Seepferdchen kommen weltweit vor allem in tropischen und warm gemäßigten Breiten. Also das Mittelmeer dabei, Schwarzes Meer und genauso vom nördlichen Afrika, südlichen Europa bis Großbritannien, Ärmelkanal, Nordseeküste und den Benelux-Staaten.
Nordseeküste, also wir haben Seepferdchen?
Ja, jetzt hört, da kommt noch was, Robin. Haha.
Ja.
Weiß nämlich, fast wie beim Oktopus, Good News, muss man sagen.
Ja.
Also das wird spannend. Und wie so oft bei so wild lebenden Tieren, wie dem Seepferdchen, weiß man natürlich nicht genau, wie alt die werden in der Wildnis. In der Gefangenschaft, also im Tierknast, haben sie bis zu 5 Jahre alte Seepferdchen. Wir kommen nur zum Abschluss beim Steckbrief zum wichtigsten Teil, und zwar Schlafen. Das Süßeste ist bei Seepferdchen, die schlafen teilweise kopfüber. Finde ich mega süß. Das habe ich als Kind auch immer gemacht, wenn ich nicht einschlafen habe können. Habe ich mir im Kasten gelegt oder am Boden gelegt, unter das Bett gelegt, alle möglichen Positionen ausprobiert. Die sind aber wirklich den ganzen Tag mit Fressen beschäftigt. Die müssen extrem viel fressen. Warum, klären wir später noch. Und deswegen kommt der Schlaf eher kürzer. Also die fressen bis zu 10 Stunden pro Tag. Und dann gibt es ja nur den Rest, was sie erledigen müssen. Also Fortpflanzung etc. pp. Brutpflege. Die sind einfach lieb. Also sorry, die schauen einfach lieb aus.
Die sind wirklich, ja. Von Seepferdchen, wenn ich das in der Wildnis, wobei ein 35 cm Seepferdchen, da hatte ich, glaube ich, doch schon Respekt vor. Also nicht aus Gründen, das würde mich jetzt
aber
fressen.
Aber die stehen ja auch so im Wasser.
Aber ja, dann schwirrt so, ein 35 cm Ding vor allem. Ja, sportlich.
Und jetzt kann ich das gleich aufdecken, was ich vorher angeteasert habe, weil ich glaube Nordsee, habe ich gesagt, beziehungsweise es geht ums deutsche Wattenmeer. Die Kronenzeitung berichtet am 2. April diesen Jahres Folgendes. Forscher stehen vor einem Rätsel, Seepferdchen sind zurück im deutschen Wattenmeer. Das ist sehr, sehr spannend. Also sie haben immer mehr Seepferdchen am Strand gefunden. Mhm. Und das war ganz, ganz lang nicht der Fall. Jetzt wird gemutmaßt, woher diese Seepferdchen kommen. Was nämlich ist, dass sie keine älteren Seepferdchen entdecken, sondern nur jüngere, was darauf hindeutet, dass die eher von Strömungen weggetragen werden. Also dass jetzt nicht unbedingt im Wattenmeer sich wieder eigene Population angesiedelt hat, sondern eher, dass es halt wieder mehr gibt einfach, die dann mit der Strömung darüber getragen werden. Aber einfach zu wissen, dass man in Deutschland die Möglichkeit hat, ein Seepferdchen am Strand zu finden, macht schon ganz viel mit mir. Das, ich meine, für mich ist Deutschland sowieso Urlaubsland, aber da bin ich komisch. Wenn wir das Ganze auf die Aktualität betrachten, ist es auch sehr spannend, weil du hast es ja mitbekommen, dass dieses EU-weite Plastikverbot, vor allem was kleinteiliges Plastik angeht, erhoben worden ist.
Ja.
Also zum Beispiel, dass wir jetzt alle keine Plastikstrohhalme mehr haben, sondern diese weirden Papierstrohhalme, dass diese Ohrenputzerstäbchen, wie nennt sie die in Deutschland nochmal? Diese Q-Tips. Gell, Q-Tips, sagt sie.
Einige nennen es Q-Tip, ich würde aber auch Ohrputzerstäbchen. Also, ich habe gerade überlegt, wie nenne ich denn das?
Ja, voll viele nennen es Q-Tips, aber voll viele in Deutschland nennen Glühbirnen auch Leuchtmittel.
Also Sprache ist so ein komischer Fiebertraum.
Also
bin
ich sehe das nur immer
deswegen
bei...
Deswegen nur wissenschaftliche Namen verwenden in der Botanik und in der Tierkommunikation. Damit wir genau wissen, pass mal auf, ich rede jetzt über Salix caprea, nicht über die Hängeweide, Buschweide.
Nein, Robin, das ist unsympathisch.
Das ist unsympathisch,
das ist einfach
mein zweiter Nachname. Robinga unsympathica.
Damit man ganz genau weiß, welcher Robin, von welchem Robin wir reden. Das Seepferdchen, da ist nämlich ein Bild um die Welt gegangen. Und zwar ein Bild, wo ein Seepferdchen sich an einem rosa Ohrputzstäbchen hält und durch das Meer treibt. Das war 2017 und da ist dann eine ganz, ganz große Diskussion losgebrochen, inwieweit wir verhindern müssen, dass die Meere durch Plastik verschmutzt werden. Und da hat dann eine Autorin ein Buch geschrieben, ein Porträt, Andrea Grill, über das Seepferdchen. Und beschreibt anhand des Seepferdchens eine Entwicklung, was eigentlich in der Welt passiert mit Umweltschutz. Und ihr könnt das Bild auch googeln, also nur Seepferdchen eingeben und Wattestäbchen. Aber ich kann es euch ganz kurz zitieren aus diesem Buch, also aus diesem Porträt. Ein Seepferdchen umgreift mit seinem Schwanz ein rosafarbenes Wattestäbchen und lässt sich durch den Indischen Ozean treiben. Als dieses Foto erschienen ist, wurde die Verschmutzung der Meere breit diskutiert mit einem konkreten Ergebnis. Seit 2021 ist die Herstellung von Einwegplastik in der EU verboten, also auch die von Plastikwattestäbchen. Nie mehr soll ein Seepferdchen sich an ein in der EU hergestelltes Plastikteil klammern. Ein Seepferdchen brachte uns dazu, unsere Gesetze zu verändern, so die Autorin Andrea Grill. Finde ich persönlich sehr, sehr berührend, es ist natürlich dem Ganzen viel vorangegangen, aber wie dann ein Naturfotograf durch das Porträtieren eines Seepferdchens an einem Wattestäbchen so eine Diskussion loslöst.
Ja, das ist so krass.
Weil, wenn ich das jetzt,
wir hatten das ja auch in der Folge zuvor mit den Giraffen, wo ein Time Magazines Cover ausgereicht hat.
Den Autor eigentlich befreit hat von der eigenen Angst vor der Homosexualität.
Genau, ja. Wo das, also manchmal reichen halt so eine kleine, also so Butterfly-Effekt, weißt du?
Ja.
So kleine Momente reichen aus, um was völlig Riesiges zu bewegen. Schon sehr spannend und geil, ja. Oh, und ich freue mich schon, Theresa, warte mal, ich freue mich schon auf die Kommentare, die wir bekommen. Ja, aber in China, die haben immer noch so viel Plastik. Und die USA, Leute, gebt mir auf den Sack, ja. Irgendeiner muss immer mal anfangen. Und ich verstehe mir nicht, wenn die Alternativprodukte halt super funktionieren. Also man hat es ja in der Gastronomie auch mit ganz viel Glasstrohhalm und so weiter und so fort. Voll. Also ist ja alles überhaupt kein Problem mehr. Da ist ja kein Verzicht, sag ich mal, ja.
Deswegen, es ist vielleicht ein bisschen nervig, wenn es Papierstrohhalme sind.
Bei Papierstrohhalmen ist es ein bisschen nervig vielleicht so, weil die manchmal matschig werden.
Strohhalme sind generell for the weak. Also alle, die aus Strohhalmen trinken, haben keinen Respekt vor mir. Sorry.
Ich brauche auch in meinem Leben so selten Strohhalme einfach. Ich weiß
und vor allem,
nicht.
Wie heißt es denn Strohhalm? Dann nehmt es halt einfach Stroh.
Ja, du sagst es.
Also, wenn ihr schon so komisch sein wollt, aus so Röhrchen zu trinken, weil ihr offensichtlich nicht trinken könnt. Ja. Okay, gut, jetzt will ich nicht unfair werden, weil manche können wirklich nicht so gut trinken. Manche brauchen wirklich einen Strohhalm. Ja, to be fair. Okay.
Schnitt.
Zurück, Roland.
Schnitt.
Nein. Nein, Strohhalme haben absolut ihre Berechtigung, aber es gibt gute Alternativen. Ich habe jetzt auch vor kurzem Strohhalme aus einem Hotel geklaut. Ich finde ja, man muss Klauen in Hotels wieder groß machen.
Geil, ja.
Ich habe
Glasstrohhalme
geklaut. Die finde ich nämlich sehr schön. Gut.
Ich will eigentlich immer Handtücher mitnehmen, aber ich bin so selten in Hotels.
Ja, Handtücher.
Aber Handtücher, ja. Man kann nie genug Handtücher haben. Und wenn man so eine Sammlung hat, so hier im Adlon, na klar, Ecke, immer im Adlon unterwegs.
Schreibt uns gerne, was ihr schon alles aus Hotels geklaut
Geil,
habt.
Ja, das feier ich.
Wird uns sehr interessieren. Um die Frage soll es ja gar nicht gehen. Wir sind ja bei Queere Tiere bei der Folge. Und wir haben ja jetzt schon geklärt, okay, das Seepferdchen ist zurück in der Nordsee. Und zumindest junge männliche Exemplare, die auf der Suche nach dem wilden Westen sind, weiß ich nicht, wie ich das jetzt formulieren soll. Aber es geht ja um Queerbaiting heute. Und ich möchte einfach nur klären, ob das Seepferdchen Queerbaiting betreibt. Weil es eben diese positive Vaterfigur da immer zeigt und so. Und der Vater trägt ja die Kleinen aus und der Vater. Aber vorher gehen wir auf den Alltag des Tieres ein, logischerweise. Wie schaut so der Alltag von so einem Seepferdchen aus? Ihr habt es schon gehört, sie werden bis zu 5 Jahre alt. Sie müssen extrem viel fressen, bis zu 10 Stunden am Tag. Und sie sind ja jetzt nicht unbedingt die schnellsten Schwimmer. Dazu später nochmal ein sehr funny Fun Fact. Sie sind ja doch verhältnismäßig langsame Schwimmer. Das heißt, sie befinden sich vor allem in geschützten Bereichen, also flache Küstengewässer wie Seegraswiesen. Sie sind aber auch gern auf Algen bewachsen. Und bei tropischen und subtropischen Arten ist es auch so, dass die in Mangroven oder an Korallenriffen entlang sich handeln. Also grundsätzlich jetzt nicht unbedingt ein Tier, das im offenen Gewässer anzutreffen ist. Wie gesagt, das Schwimmen ist jetzt nicht unbedingt die Stärke von einem Seepferdchen.
Nur wenn dann Plastik-Ohrreiniger rumschwimmt.
Ja, außer
dann.
Es hat am, offene ein Q-Tipp zum Herumschweben. Und Ernährung ist eigentlich auch schnell durchbesprochen. Die ernähren sich von Kleinkrebsen und Zooplankton und das saugen sie ein. Also auch das sehr süß. Alles am Seepferdchen ist eigentlich cutie patootie. Aber weil wir beim Seepferdchen sind und wir uns heute die Frage stellen, inwieweit betreibt es Queerbaiting, müssen wir natürlich bei der Lebensweise nur ganz kurz zur Fortpflanzung kommen. Also es ist tatsächlich so, dass die Männchen trächtig werden. Männchen und Weibchen werden so unterteilt in der Biologie, dass Männchen die Samenspender sind und Weibchen die Eizellen haben. Und es läuft so ab, dass die Weibchen die Eier produzieren und dann beim Geschlechtsakt spritzen die Weibchen dem Männchen in die Bauchtasche diese Eier hinein.
Hey, geil.
Und dort werden sie dann befruchtet vom Männchen.
Feier ich das genau. Ja genau umgekehrt. Also da spritzt das Weibchen ab,
genau.
Die Eier ab.
Und das ist ja auch das Spannende, finde ich, weil wie haben sie da unterteilt, was Weibchen und Männchen ist? Mm. Weil man könnte ja auch sagen, ja, wieso, ist eh ganz klassisch. Ja. Aber offensichtlich hat das Seepferdchen Weibchen Eizellen, und ja. Ich weiß es, also jetzt was unter den Fischen, und das Männchen eher die Samen. Aber im Grunde, was da passiert ist, ein Tier tragt das andere aus. Also da ist also ein bisschen die Frage, ist es so wichtig, ob Männchen oder Weibchen, ist diese Klassifizierung so wichtig, Samenspender und Eizellspender, könnte man genauso sagen. Ja, ja. Aber diesem ganzen Einspritzen geht ein Balztanz voraus und das ist so spiraliges Auf und Ab im Seegras. Oh, also die tanzen sich so, ja. Umtanzen sich so, finde ich persönlich sehr sympathisch. Die machen auch so Klickgeräusche bei der Balz. Fragen wir nicht, wie sie das hinkriegen, aber die haben so ganz spezielle Klickgeräusche, die bei der Balz ablaufen. Und die treffen sich dann meistens in den Morgenstunden und schwimmen synchron so ineinander gehakt umher. Also diese Seepferdchen, die Bilder kennt man ja auch, dass so Seepferdchen ineinander gehakt umher schwimmen. Und sobald eben das Weibchen paarungsbereit ist, beginnt dieser Balztanz und das endet dann mit der Begattung. Und das sind so circa zwischen 150 und 2000 Eier, die da in die Brusttasche des Männchens gelegt werden. Und im Inneren dieser Tasche werden dann diese Eier vom Weibchen von einem Gewebe umwachsen, das vor allem die Atmung der Embryone regelt, indem es Kohlenstoffdioxid, also CO2, aus den Eiern aufnimmt und Sauerstoff an die Eier abgibt. Also man kann da wirklich von einem klassischen Austragen sprechen.
Im Inneren, das heißt, der Männchen oder Weibchen?
Im Inneren der Männchen. Also Männchen, die Weibchen spritzen okay. Das rein, ja. Die Eier, und dann bildet sich da so ein Gewebe drum, das für den Austausch von quasi. CO2 und Sauerstoff. Eine Gebärmutter, genau. Was ja auch nicht so typisch ist bei Fischen, weil es handelt sich beim Seepferdchen immer noch um einen Fisch, weil es lebend Gebärende sind. Also das gibt es ja schon.
Lebendgebärend, Gottes Willen.
Ja, ja, genau.
Mensch, Theresa, wir stolpern hier von einer Weirdness in die andere, aber ist geil. Ja. Okay, interessant.
Beim männlichen Seepferdchen, das eben diese gebärmutterartige Schicht um diese Eier bildet, was es auch noch zusätzlich macht, außer dass es CO2 und Sauerstoff austauscht, es sorgt dafür, dass der Salzgehalt zum Meerwasser recht ähnlich ist. Das ist natürlich extrem wichtig, weil sonst ein physikalischer Prozess beginnt, der nennt sich, ich glaube, Osmose oder Diffusion, ich verwechsle es immer. Ja. Aber da geht es eigentlich darum, dass Flüssigkeiten immer das Bedürfnis haben, einen Konzentrationsausgleich zu machen. Und deswegen muss dieses Seepferdchen-Männchen schauen, dass der Salzgehalt ganz gleich ist zum Meerwasser, weil sonst implodieren oder explodieren diese Eier. Diese Zeit, wie sie da beim Männchen, also beim Seepferdchen, die Babys drin sind, sind etwa 10 bis 12 Tage, also sehr, sehr schnell. Und nach dieser Zeit zieht sich das trächtige Männchen ins Seegras zurück wieder und beginnt diese Jungfische zu gebären. Und wie gesagt, lebend. Ihr habt es vielleicht da schon in Videos gesehen, wie sie dann wirklich diese Babys rausschießen.
Gesehen, ja.
Also das ist beeindruckend. Und da hört dann die Kehrarbeit vom Männchen schon auf. Das wollte ich nur mal dazu sagen. Also weil dann immer diese Seepferdchen, Männchen so gehypt werden. Ja, die gebären es und dann tschüss, baba, goodbye. Interessiert mich nicht mehr. So, bei uns, bei Menschen schaut es ein bisschen anders aus. Leider. Oder auch gut. Also wir gebären ja extrem unreife Nachwuchs. Ja. Also das ist ja rein theoretisch, sollte eigentlich ja ein Menschenbaby noch viel länger in der Gebärmutter sein, weil es so unreif ist. Man kann nicht mal den Kopf halten.
Ja, das ist voll krass. Das ist auch eines der Dinge, die so menschlich sind, weil eigentlich alle anderen Lebewesen sehr fertig auf die Welt kommen.
Aber viel fertiger auf jeden Fall.
Wir flutschen da irgendwie noch zur Hälfte im Bau raus irgendwie.
Und der einzige Grund, warum sich das durchgesetzt hat, ist, weil einfach wir uns so gut um den Nachwuchs kümmern, dass trotzdem genug überlebt haben. Das ist der einzige Grund.
Ja, ja, ja.
Bei den Seepferdchen auch ganz spannend, die leben größtenteils monogam. Also das sind wirklich Pärchen, die da für immer, für immer sind da 5 Jahre. Das ist verhältnismäßig leicht, da für immer zu sagen, finde ich persönlich. Aber jetzt zur Frage, ob das Seepferdchen Queerbaiting betreibt. Also grundsätzlich ist Queerbaiting, wie schon vorher erwähnt, wird als Marketingstrategie verstanden, wo queere oder homosexuelle Interaktionen quasi angedeutet werden, aber gar nicht stattfinden. Ich glaube, beim Seepferdchen kann man nicht wirklich von Queerbaiting sprechen, weil es ja grundsätzlich eher darauf baut oder wir als Menschen heroisieren dieses Seepferdchen-Männchen. So, weil es der Bare Minimum macht.
Ja.
Und ich frage mich so ein bisschen als nicht-queere Person, ob Queerbaiting an sich nicht schon ein problematischer Begriff ist, weil das ganz oft natürlich Personen vorgeworfen wird, die irgendwie sagen, sie sind bisexuell. Also dann wird, ich kenne ganz, ganz viele Frauen, die irgendwie sich als bisexuell outen und dann eventuell vielleicht eine Beziehung zum Mann führen und dann wird ihnen gesagt, ja, du hast es ja nur gemacht wegen Ding, so, na, nur weil die eine Beziehung mit einem Mann führt, heißt es nicht, dass sie nicht trotzdem bisexuell
sind. Ja, bei Männern, die deswegen bisexuell sind, heißt es dann immer, ja, du bist doch eh schwul, willst es aber nicht zugeben so.
Also ich habe dann auch von Freundinnen mitbekommen, also allein wenn du als homosexuelles Paar verreisen willst, dass du dir überlegst, wo kannst du hinreisen, wo es nicht verboten ist. Also das ist wirklich so einschränkend. Und wir unterschätzen das, glaube ich, weil wir immer wieder glauben, wir leben doch in so einer aufgeschlossenen Gesellschaft. Aber
in Europa ist das auch, also würde ich mal sagen, noch weitaus akzeptierter so. Ich war in Italien und da waren sehr, sehr, sehr viele männliche Paare, also die offen auf der Straße Händchen gehalten haben. Das fand ich sehr süß.
Ja, wobei ich glaube, auch in Berlin weiß, dass ein Bekannter von mir halt wirklich Gewalt erfahren hat, weil er homosexuell ist. Ja. Also das ist echt, ich glaube, und gerade jetzt in Zeiten, wo wir gefühlt wieder rückschrittlich werden, muss man echt da stand your ground. Also und jetzt das nicht queeren Personen gegenüber, sondern als heterosexuelle Person auch mich schützend davor stellen kann und das irgendwie verteidigen kann, weil die Menschen einfach ja da doch am Risiko ausgeliefert sind. Und beim Seepferdchen, finde ich, sieht man auch wieder, okay, gut, es gibt auch Männchen, die austragen und ich kenne auch eine Geschichte von einem Transmann, der halt eine Gebärmutter hat und deswegen ein Kind austragen hat können und Anfeindungen erlebt hat, wo immer wirklich denkt, was ist denn euer Scheißproblem?
Ey, bei den Leuten platzt mir sowieso der Kragen, ja, wie blöd kann man sein?
Also er wollte ein Kind haben, er hat die Möglichkeit gehabt, ein Kind zu bekommen und dann hat er ein Kind bekommen.
Ja.
So, fertig, aus.
Ja, ja,
und ein Seepferdchen kann auch Kinder austragen. So, warum machen wir so ein Big Deal out of it?
Ja,
und weil wir dann wieder aufs Natürlich zurückkommen. So, ja, dann schaut sich die Seepferdchen an, da tragt es auch der Mann aus. So. Es ist jetzt nicht sowas crazy.
Dieses Natürlichkeitsargument ist so, das ist so an den Haaren herbeigezogen. Das, genauso wie, lass doch den, weil ich immer im Naturschutz so, wird mir dann immer vorgeworfen, ja, lass die Natur doch machen. Welche Natur denn, verfickte Scheiße?
Ja.
Wir haben hier Pflanzenarten aus allen möglichen Ecken dieser Welt bei uns ausgesetzt und dann sagen wir, jetzt kann die Natur mal machen. So, was dann passiert, ist ganz klar. Die dominanten Arten, deren natürliche Feinde hier nicht vorkommen, werden sich verbreiten. Alles andere stirbt weg, ohne Rücksicht auf Verluste. Die Natur kennt keine Moral, liebe Leute. Hört auf mit dieser übermoralischen Scheiße. Der ist das völlig Latte. Und am Ende des Tages, liebe Zuhörenden, wird die Natur uns genauso vom Planeten wegfegen, wenn wir es gegen die Wand fahren,
wie die Dinosaurier
weggefegt
damals
wurden. Oder verschiedene andere, das jeweils zu der Zeit prägende Ökosystem, also die jeweils prägenden Organismen. Also, das ist mir ein völliges Rätsel.
Wie queer findest du das Tier, Seepferdchen, 1 bis 10? Wir sind ja nicht in der Weird-Skala, sondern in der Queer-Skala. Ja. Wie queer findest du das Seepferdchen von 1 bis 10?
Also ich finde es geil, dass da quasi so unsere typischen Rollenbilder getauscht sind. Ne? Der Mann trägt aus, die Frau
spritzt voll.
Ihn voll, genau. Und er trägt aus und bildet dann sogar noch eine Gebärmutter. Oder was ähnliches. Ne? Das ist schon cool so. Mir fehlt jetzt noch ein bisschen, wie viel Homo...
Ich finde, es ist aber eigentlich nur umgedrehte Rollenbilder. Es ist dann schon wieder... Ja, schon queer. Ich würde schon so 7.
Ja, genau, ich war so 6, 7 so. Genau, ja, ich war auch so 6 bis 7.
Also es kommt natürlich nicht gegen die schwulen Giraffen an.
Genau, so ein bisschen Homo-Action wäre noch schön gewesen, ja. Egal in welcher Form. Aber das hat mir noch gefehlt, so ein bisschen.
Mit deiner Homo-Action.
Ne? Das hätte man noch, das hätte noch gut reingepasst. Aber so an sich finde ich schon witzig so, weil es genau umgekehrt ist quasi. Ich finde es eigentlich kein direktes Queerbait, weil es ist ja tatsächlich eine Form des Queer-Seins so, weil die Männchen die Kinder austragen Und man stellt sich das doch mal im menschlichen, also in der menschlichen Gesellschaft vor. Deswegen würde ich schon sagen, dass das eine gewisse Form der Queerness ist. Wenn sie baiten würden, würde ja das genauso sein wie bei uns. Dann würden halt die Weibchen wieder die Kids austragen, die Männchen spritzen ab und verpissen sich so. Das wäre ja dann wie bei uns. Aber sie sind somit eigentlich queer, ja. Und zuckersüß noch dazu. Und sehr interessant.
Ich habe noch weirde Fakten vergessen zum Seepferdchen, die nichts mit der Queerness zu tun haben. Und zwar, Seepferdchen sind tatsächlich der langsamste Fisch der Welt. Oh. Sie schaffen gerade mal 1,5 Meter in der Stunde.
Oh, mein
Gott. Und jetzt hör zu, warum müssen sie die ganze Zeit so viel fressen? Weil sie keinen Magen haben.
Ach,
deswegen
nein.
Müssten sie können nichts irgendwie, sie müssen konstant fressen, damit da irgendwas im Verdauungsapparat ist und damit da Energie rausgezogen werden kann. Also Seepferdchen, Weirdheitsskala würde ihm auf jeden Fall 40 Punkte geben.
Ja, ich würde sogar sagen 43, 42, 43, aber ja, auf jeden Fall, also komplett
verrückt. Wie langsam kann ein Fisch sein, Alter?
Langsam ist ein Fisch, weil du auch schon mal denkst, hä?
1,5 Meter in der Stunde.
Wunderschön, super spannend. Wir müssen noch das Spiel machen.
Schmidtmann ist leider krank. Wir schicken ganz, ganz gute Besserungswünsche raus an Georg Schmidtmann, die Seele dieses Podcasts. Er ist unser Seepferdchen, der uns austrägt,
er
jede Woche aufs
unser
Neue.
Unser langsames Seepferdchen. Nein, oh Gott, der Mann.
Also ganz, ganz gute Besserungen gehen raus an Schmidtmann. Wer bringt heute dafür die Fragen mit?
Statt Schmidtmann, Stegemann.
Stegemann. Oh, Hauptsache ein Mann.
Stegemann.
Alrighty. Bislang für Theresa ist deine Chance, Robin, heute mit 3.
Drecksau, willkommen diese Zahl bitte. Das habt ihr doch gewürfelt. Das habt ihr doch
nichts Genaueres kann ich dazu sagen, aber du hast heute die Möglichkeit, mit 3 Punkten an dir vorbeizuziehen. Eure Geräusche nochmal.
Ich finde es gut, dass nebenan gerade mein Verlobter einen Uni-Call hat mit einem wichtigen Projekt. Ich an Laughing Kokabura rein.
Internationales Studienprojekt.
Was war das? Ah ja, das war,
mein
das war meine Freundin.
Cool. Oder so.
Tut mir leid, die ist ein bisschen komisch. Okay, hau raus, Stegemann.
Okay, wie groß war die Spannweite des bisher größten von Menschen gefundenen Spinnennetzes einer einzelnen Spinne?
Gibt es da kein ABC?
Doch.
Nein, dann mal los.
A, 9 Meter, B, 32 Meter. C, 25 Meter.
Digga.
Theresa?
Ich nehme das größte, 32 Meter.
Ich würde 25 nehmen.
Oh, Robin hat recht.
Das sind
25 Meter.
Das war so
klar. Wusste ich natürlich.
Das war so klar. Die habt ihr nur für Robin gemacht, die Frage.
Ist das Netz von Darwins Rindenspinne 2 Zentimeter groß in Madagaskar lebende Spinne?
Madagaskar.
Star-Journalist.
Ja, naja.
Star-Journalist Stegemann.
Ihre individuellen Netze sind nicht nur die größten, sondern bestehen, und jetzt kommt's, Freunde, auch aus einer Spinnenseide, die nach heutigem Wissensstand als das zäheste je untersuchte Biomaterial der Welt gilt und doppelt so stark ist wie andere Spinnenseide.
Oh, krass. Und Spinnenseide ist schon wirklich crazy hart. Eigentlich so stark wie Stahlbeton. So. Da muss auch mal die Materialforschung reingehen. Aber spannend. Okay.
Also Darwins Rindenspinne. Vielleicht mal ein Weird Animal.
Darwins Rindenspinne. Okay, next question.
Jetzt kommen wir in die Kulinarik und zwar zu Austern. Die ja manche gerne essen.
Habe gerade am Wochenende gegessen, mehrere Stück.
Du, das Lebensmittel der Reichen und Schönen, hatte Schmidtmann hier nämlich geschrieben. Das passt ja.
Ja.
Wie viel Wasser kann eine einzelne ausgewachsene europäische Auster am Tag reinigen? Sind es A, 80, B, bis zu 240 oder C, bis zu 170 Liter? Ja.
Jetzt kommst du nämlich. Ich wollte nämlich mal die große mitteleuropäische Teichmuschel bei mir aussetzen, 30 Zentimeter lang, also bis zu 30 Zentimeter. Und da habe ich mich auch mit dem Filter-Dingsbums beschäftigt, habe aber alles vergessen und habe jetzt keine Ahnung, rate einfach, ehrlich gesagt.
Alter,
stark, ganz stark an.
Was waren B und C jetzt nochmal?
Schwach gestartet und stark nachgelassen. Robin,
80, 240 oder 170?
Ja, irgendwas 240 oder 170.
Ja, wow. Jetzt überlegt er laut.
Okay, Theresa?
Ich nehme das Kleinste. Ich nehme 80.
Ah, es sind tatsächlich bis zu 240
Verdammte
Liter.
Kacke.
Hat keiner einen Punkt. aber eine ganz, ganz starke Erklärung. Die echte Erklärung, Robin, lautet, Austern filtern Dutzend Liter Wasser täglich.
Was heißt denn jetzt hier echt? Ich habe doch gar nichts Falsches gesagt.
Aber auch nichts Richtiges. indem sie Nahrung aus dem Wasser filtern. Dabei nehmen sie auch Schadstoffe und andere Partikel auf.
Ja, die große Teichmuschel macht das genauso. Deswegen wollte sie ja haben, damit das Wasser ein bisschen klar ist.
Im Hafen von New York wird im Moment in einem gigantischen Projekt versucht, die Wasserqualität durch Austernbänke zu verbessern. So wie bei dir. Diese Austern können dann wegen der Schadstoffe nicht mehr gegessen werden.
Im Hafenbecken von New York. Entschuldige. Aber bei der Schifffahrt, naja.
Sind übrigens queere Wesen. Sind das Tiere? Ja,
Twitter,
Tiere, ne?
Oder?
Sind die Twitter?
Und sie können sogar ihr Geschlecht ändern. Mehrmals im Jahr.
Ah ja.
Ach, die oh, okay.
Je nach Nahrungsangebot oder anderen
Umständen. Ach so, gerade Hunger, ich werde mal zum Menschen.
Ja. Süß, ne? So, letzte Frage. Wie weit?
Geile Frage, Schmiddi.
Ist Stiggy?
Aber ja? Ich meine, same person, same energy.
Ja, aber Schmidtmann hat ja die Frage gemacht, oder?
Ja.
Achso, ja, das stimmt. Das ist richtig. Wie weit fliegt die Küstenseeschwalbe, der Zugvogel mit dem längsten Zugweg überhaupt? Innerhalb von 10 Monaten. Also wie weit fliegt die Küstenseeschwalbe innerhalb von 10 Monaten? 96.000 Kilometer, 30.000 Kilometer oder 65.000 Kilometer.
Wieso sind heute einfach nur Zahlen, das ja Alter? Das kann ja keiner Distanzen, was damit anfangen. Junge. Ich weiß es nicht. Wie kann man auch nichts vorstellen unter 60.000 Kilometer?
Ich sag diese 60, 65.
Ja, es sind bis zu 96. WissenschaftlerInnen haben eine Küstenseeschwalbe mit einem Sensor ausgestattet. Und die lag bei 96.000 Kilometern. Das ist sozusagen zweimal um den Äquator,
ja,
und dann nochmal.
Ja, ich würde sagen, ja, ja.
Schon viel.
Das ist so ein Arsch.
Also ist schon ein bisschen übertrieben,
Sack
oder?
Viel.
Ja. Also ist fast 2,5 Mal um den Äquator.
Gott, die arme Maus, ey.
Ja.
Ist ja nur, wow,
ist anstrengend.
Nur am Ackern, ja.
Zweimal um die Welt rum.
Das,
und das nur, um hier zu brüten, da zu fressen und dann da zu kacken. Also,
ich gut. Weiß genau, was 5 Kilometer sind. Zu so, weit.
Sollen die Tiere alle machen, was sie für tolle
zu weit, um es zu gehen.
Robin hat
gut, liebe Leute.
So sieht's
peinliche
aus.
Peinliche Runde ein bisschen. Ne?
Ja.
Bisschen peinlich.
Ja.
Naja.
Fragen waren
ja,
zu sehr.
Schmiddi, ich glaube, du warst schon krank, wo du diese Fragen gemacht hast, ja, weil die waren krank schwer. Liebe Freunde, das war Weird Animals in der Ausgabe Queere Tiere. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne wissen, was ihr von Queerbaiting haltet, falls ihr aus der queeren Community seid. Und sonst hören wir uns nächste Woche. Tüdelü.
Tschüssi, people.
Tschüss.
Also zeigt den Podcast euren Friends, Families und vor allem euren Haustieren, damit die sich endlich mal benehmen,
genau,
diese scheiß fahrenden Viecher.
Genau.
Ansonsten macht's gut.
Ciao.
People. Wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss.
Tschüss.
So, people, war eine geile Folge. Wenn ihr noch mehr von Weird Animals hören wollt, könnt ihr das jetzt schon in der ARD Audiothek.
Weird Animals, eine Produktion von Andan im Auftrag des Rundfunk Berlin-Brandenburg für die ARD.
Falls euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Neue Folgen gibt es immer dienstags in der ARD Audiothek. Host und Redaktion: Theresa Hosser und Robin König. Das bin ich.
Weitere Redaktion und Producer:
Patrick Stegemann und Georg Schmidtmann.
Musik und Sounddesign:
Yannick Werner. Projektleitung und Redaktion RBB:
Klaus Schwartau. Die Executive Producer für Andan sind Patrick Stegemann und Keschrau Beros. Für den RBB:
Jens Jarisch.
Cover:
RAM Studio.
Danke fürs Zuhören
und bis zum nächsten Mal.
Und hier noch ein Podcast-Tipp.
Was passierte am 11. September?
Wer war bei P. Diddy's Freak-Off-Partys dabei?
Was war der schwarze Tod?
Waren wir wirklich jemals auf dem Mond?
Und wer zur Hölle ist dieser Johnny?
Ja, hi, ich bin dieser Johnny und ich habe mir genau diese Fragen gestellt.
Und ich wollte die Antworten nicht einfach nur nüchtern nachlesen, sondern ich wollte richtig in die Themen eintauchen.
Und genau das machen wir im Podcast Wissen mit Johnny.
Und das Beste, ihr könnt jede Woche darüber abstimmen, welches weltbewegende Ereignis wir uns als nächstes anschauen.
Das Ergebnis bekommt ihr dann immer eine Woche später kompakt verpackt als Podcast in unter 25 Minuten.
It's Fritz. Wissen mit Johnny.
Jeden Sonntag um 23.59 Uhr eine neue Folge in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Wissen mit Johnny.
Und für weniger Wissen, entfolgt mir.
Und Fritz.